Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. In vielen EU-Staaten sind die Corona-Zahlen schon wieder auf März-Niveau und so mancher befürchtet, dass bald genau wie im März auch wieder die Schlagbäume in der Europäischen Union fallen. Um das zu verhindern, beschließen die Mitgliedsländer heute eine Corona-Ampel. Außerdem geht es nach Großbritannien. Die Regierung will das Asylrecht drastisch verschärfen und Flüchtlinge offenbar auf Inseln unterbringen. Und wir berichten über einen prädestinierten Vermittler im Bergkarabach-Konflikt, Georgien, ein Land, in dem Armenier und Aserbaidschaner friedlich zusammenleben. Wie schwer es ist, einheitliche Regeln im Umgang mit der zweiten Corona-Welle zu finden, das zeigt sich ja momentan schon hier bei uns in Deutschland. Manche Bundesländer haben Beherbergungsverbote für Reisende aus Risikogebieten bereits eingeführt, andere nicht. Manche Risikogebiete haben Sperrstunden, andere nicht. Immerhin gibt es eine einheitliche Definition dafür, wann eine Region Risikogebiet ist. Auf europäischer Ebene gab es bislang noch nicht mal das. Heute wollen die EU-Staaten aber diesen Minimalkonsens beschließen. Eine einheitliche Corona-Ampel. Durch Korridore, in denen alle Ampeln auf grün stehen, sollen auch künftig Reisen im Schengen-Raum möglich bleiben. Helfen diese neuen Regeln gegen das aktuelle europäische Reiseverbotswirrwarr? Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
Manchmal sieht es so aus, als würde Europa in der Corona-Pandemie in die Ära der mittelalterlichen Kleinstaaterei zurückfallen. Ungarn verhängte kürzlich Einreiseverbote für alle Ausländer, außer für die aus den anderen Visegrad-Staaten. Schleswig-Holstein sperrte die Einwohner von Kreuzberg und Neukölln aus und der Bürgermeister von Aalst, einer Gemeinde östlich von Brüssel, will keine Brüsseler Corona-Patienten mehr in den Krankenhäuser seiner Stadt behandeln. Aalst den Aalstern, so seine Parole, obwohl 500 Aalster Bürger vor ein paar Monaten noch auf den Intensivstationen in Brüssel lagen. Je schneller die Infektionsraten steigen, desto schneller fallen auch die Schlagbäume, die auf der Straße und die in den Köpfen. Wer überhaupt in der EU noch wohin darf und unter welchen Bedingungen, das ist derzeit kaum noch verständlich, weiß auch Ursula von der Leyen.
Es ist mittlerweile schwer zu durchschauen, wohin man reisen kann, welche Regeln man bei der Ankunft und dann wieder bei der Rückkehr nach Hause befolgen sollte.
Und die Kommissionspräsidentin fürchtet, dass es noch schlimmer kommen könnte, so wie im Frühjahr, als die Mitgliedstaaten die EU-Binnengrenzen fast komplett dicht machten. Kein LKW, kein Dienstreisender und kein Urlauber mehr hin und her kamen. Die Partnerländer wurden häufig nicht einmal über die Grenzschließungen informiert, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt. Um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt, machte die Kommission vor einem Monat einen Vorschlag. Auf der Grundlage gemeinsamer Daten über das Infektionsgeschehen sollte eine Corona-Ampel entwickelt werden. Grün, Gelb und Rot, je nach Infektionsgeschehen. Gemeinsame Farbcodes also, die deutlich machen, wohin man ohne Auflagen reisen darf, nämlich von grünen in grüne Gebiete. Kommt man aber aus einem Risikogebiet oder will man in eines reisen, dann muss man Auflagen befolgen. Heute nun wird der Ministerrat eine solche Regelung beschließen und Ursula von der Leyen ist durchaus zufrieden.
Dieses neue System wird den Bürgerinnen und Bürgern das Leben leichter machen. Und ich bin froh, dass wir diese Lösung gemeinsam gefunden haben.
Eigentlich aber müsste die Kommissionspräsidentin alles andere als zufrieden sein. Denn ihr Vorschlag ging viel weiter als das, was die Mitgliedstaaten heute nach der Vermittlung der deutschen Ratspräsidentschaft unter Dach und Fach bringen. Einmal pro Woche wird künftig die ECDC, die Europäische Infektionsschutzbehörde, eine Karte veröffentlichen, die die Europäische Union in grüne, orangene und rote Zonen einteilt. Grundlage dafür sind die Infektionszahlen der letzten 2 Wochen und der Anteil der positiven Ergebnisse an allen Covid-Tests. Diese Karte wird online stehen. Jeder EU-Bürger kann dann also leicht sehen, wo eine Risikozone ist und wo nicht. Leider aber weiß er dann noch nicht, welche Auflagen er zu befolgen hat, wenn er in eine orangene oder eine rote Zone reisen will. und das unterscheidet den Beschluss des Ministerrats von den ursprünglichen Vorschlägen der EU-Kommission. Die wollte nämlich einheitliche Bestimmungen über Quarantäne und Corona-Tests für alle Risikogebiete der EU. Dabei spielten aber die Mitgliedstaaten nicht mit. Sie bestanden darauf, selbst bestimmen zu können, welche Auflagen sie Einreisenden machen. Einer der Gründe dafür: die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten sind in sehr unterschiedlichem Maße in der Lage, schwerkranke Corona-Patienten zu behandeln. Deshalb wollten einige Mitgliedstaaten strengere Auflagen bei der Einreise als andere. Mit dem Ergebnis ist die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini alles andere als zufrieden.
Wir sehen immer noch einen riesen Flickenteppich. Und das ist natürlich ein Problem für die Bürgerinnen und Bürger. Das stiftet Verwirrung. Es ist aber auch ein Problem für den Binnenmarkt und die Integrität der innereuropäischen Lieferketten.
Etwas weniger kritisch geht der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese mit den Mitgliedstaaten ins Gericht. Er sagt, der heutige Beschluss sei immerhin ein erster Schritt, hofft aber, dass weitere folgen.
Mehr Einheitlichkeit wäre wünschenswert, auch damit die Bürgerinnen und Bürger die Regeln besser nachvollziehen können. Aber da sollten wir Deutsche im wahrsten Sinne des Wortes uns zurückhalten, weil wir ja auch innerhalb Deutschlands überhaupt keine Einheitlichkeit haben.
Es bleibt also dabei, wer in Corona-Zeiten in der EU unterwegs ist, muss mühsam recherchieren, ob er am Zielort in Quarantäne gehen muss, wenn ja, wie lange, oder ob die Vorlage eines Corona-Tests ausreicht und wie aktuell der sein muss.
Die EU-Länder haben sich auf eine einheitliche Corona-Ampel geeinigt. Das Reisen in Corona-Zeiten wird dadurch nicht wirklich einfacher. Peter Kapern berichtete. In der britischen Wirtschaft hat die Corona-Krise wesentlich heftiger eingeschlagen als in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt ist im Frühjahr um ein ganzes Fünftel zurückgegangen und 650.000 Menschen haben ihren Job verloren. Die Regierung, die dürfte darauf mit mehr Abschottung reagieren. Ein Think Tank hat gestern vorgeschlagen, künftig maximal 45.000 Arbeitsmigranten ins Land zu lassen, um die Chancen der einheimischen Corona-Arbeitslosen nicht weiter zu schwächen. Und auch wer in Großbritannien Asyl sucht, der wird es künftig weitaus schwerer haben. Die britische Regierung will das Asylrecht verschärfen und Flüchtlinge abschrecken. Die britische Innenministerin Priti Patel.
We will make more immediate returns of those who come here illegally and break our rules.
Wir werden mehr von denen sofort abschieben, die illegal hierher kommen und jede Woche die Regeln brechen. Und wir werden alle praktischen Möglichkeiten prüfen, um wirksam vor illegaler Migration abzuschrecken. Was genau die britische Regierung da im Sinn hat, erläutert unsere Korrespondentin Christine Heuer.
Härter als sie ist kaum jemand in der britischen Regierung. Das ist Priti Patels Image. Jetzt möchte die indischstämmige Innenministerin mit illegalen Flüchtlingen aufräumen. Beim virtuellen Tory-Parteitag versprach Patel der Parteibasis eine neue Einwanderungspolitik. Im Kern geht es darum, illegal Einreisende rauszuschmeißen oder rauszuhalten. Flüchtlinge mit akademischem Abschluss sind aber willkommen.
Our new British points-based immigration system will attract the brightest and the best talent to
Unser neues punktebasiertes Einwanderungssystem wird die Besten und Klügsten anziehen. Die brillanten Ärzte und Krankenschwestern zum Beispiel, die mit Eilvisa kommen und in unserem Gesundheitssystem arbeiten können. Ob Ärzte oder Krankenschwestern auf den Schlauchbooten waren, mit denen Flüchtlinge im Sommer versuchten, den Ärmelkanal von Frankreich ins Vereinigte Königreich zu überqueren, ist nicht überliefert. 7.000 Bootsflüchtlinge sollen das rettende Ufer erreicht haben, dreimal so viele wie im gesamten Vorjahr. Warum, fragt Priti Patel, bleiben diese Menschen nicht im sicheren Frankreich und beantragen dort Asyl? Zoe Gardner ist politische Beraterin für eine Wohltätigkeitsstiftung, die sich um Immigranten kümmert. Hier ist ihre Antwort auf Patels Frage.
If they don't apply for asylum in France, that may well be because they're seeking to rejoin family members in the UK.
Dass sie nicht in Frankreich Asyl beantragen, könnte daran liegen, dass sie zu Familienangehörigen wollen, die schon in Großbritannien sind. Und selbst wenn nicht, dann wissen sie immerhin, dass es hier schon eine Community mit Menschen aus ihren Heimatländern gibt, die dir helfen können, die diese Reise schon vor dir gemacht haben.
An established community of people from your country who can help you. Who have done this journey before you.
Priti Patel will dem einen Riegel vorschieben. Der konservativen Basis im Land verspricht sie mehr Abschiebungen und die Prüfung aller praktischen Möglichkeiten, um illegal Einreisende abzuschrecken. Ein paar Maßnahmen, über die im Innenministerium zuletzt nachgedacht wurde, haben es in die Zeitungen geschafft und für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt. Geprüft wurden Wellenmaschinen, um die Schlauchboote Richtung Frankreich zurückzutreiben. Treibende Grenzzäune sollten die Boote fernhalten vom Vereinigten Königreich. Verglichen damit klingt der Vorschlag, Kriegsschiffe gegen die Jollen im Ärmelkanal einzusetzen, geradezu realistisch, wenn auch, wie die Labour-Opposition sogleich anklagte, zutiefst unmenschlich. Diese Dinge, beeilte sich Downing Street klarzustellen, würden alle nicht geschehen. Aber was ist mit der Idee, die Schlauchboote mit großen Netzen einzufangen und so zu zwingen, die Motoren abzustellen? Das sei ein alter Hut, steuerte der Admiral AD Alan West zur Debatte bei. Machbar, aber es werde das Problem nicht lösen.
We need to actually deal with them in a concentrated place, whether it's a camp or whatever.
Ein konzentrierter Ort, sei es ein Lager oder was immer. Für diese Wortwahl musste sich West, der für Labour im Oberhaus sitzt, umgehend öffentlich entschuldigen. Die Regierung aber denkt durchaus darüber nach, illegale Flüchtlinge an bestimmten Orten zu sammeln. Im Gespräch dafür Ascension Island und St. Helena im Südatlantik. Gemessen daran wirkt die jüngste Forderung der Denkfabrik Immigration Watch harmlos. Ihren Vertretern geht es nicht in erster Linie um Bootsflüchtlinge, sondern um Arbeitsmigranten. Und auch nicht um die brillanten Ärzte, auf die Priti Patel hofft, sondern um weniger hochqualifizierte Kräfte. Davon sollen bitteschön auch nicht so viele ins Land kommen, höchstens 45.000 pro Jahr, damit die Einheimischen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht verlieren, mitten in der Corona-Krise.
Großbritannien will das Asylrecht deutlich verschärfen. Unsere Korrespondentin Christine Heuer berichtete aus London. Der Berg-Karabach-Krieg beschäftigt inzwischen so ziemlich alle Nachbarländer der beiden Kriegsparteien, Armenien und Aserbaidschan. Russland unterstützt halbherzig Armenien. Die Türkei soll Aserbaidschan mit Waffen und Söldnern beliefern. Und Georgien, das an beide Länder grenzt, das hat sich als Verhandlungsplattform ins Spiel gebracht. Seit Jahren treffen sich da Vertreter der Zivilgesellschaften aus Aserbaidschan und Armenien hinter verschlossenen Türen. Und was in Erivan oder Baku nach der Vertreibung hunderttausender Menschen unmöglich scheint, das gehört in Tiflis zum Alltag. Armenier und Aserbaidschaner sitzen hier friedlich zusammen an einem Tisch. Denn die Stadt ist für ihre Toleranz und das Nebeneinander der Volksgruppen bekannt. Thomas Franke über Georgiens Blick auf den Karabach-Konflikt.
Eine unebene Steintreppe führt hinab ins Souterrain. Hinter einer schmucklosen Tür spielen Männer bei Neonlicht Backgammon und Domino. Ein Fernseher läuft ohne Ton. Der Besitzer der Teestube ist Aserbaidschaner. Die Bedienung ist Armenierin. Sie heißt Marina, steht hinter einer Durchreiche und gießt Tee in kleine Gläser. Der Konflikt um Bergkarabach wirke sich bisher nicht auf ihre Arbeit aus. Jeder bangt um sein Volk. Aber wir sind Freunde, Nachbarn und es wäre nicht schön, sich deshalb zu streiten oder über den anderen Böses zu sagen. Wir sind zusammen aufgewachsen. Aserbaidschaner, Armenier, Russen, Georgier. Wir wollen hier keine Unannehmlichkeiten untereinander. Ein Aserbaidschaner und ein Jeside unterbrechen ihr Backgammon-Spiel. Der Aserbaidschaner heißt Makbet, hat die weißen Steine und gewinnt gerade. Sein Mitspieler heißt Robert. Hier siegt die Brüderlichkeit. Mal gewinne ich, mal er. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, Freunde zu haben und Freunde zu bleiben. Den etwa 400 Kilometer entfernten Krieg um Bergkarabach verfolgen sie hier in Tiflis mit Sorge. Wenn die einen jetzt anfangen, friedliche Städte zu bombardieren, dann machen die anderen das auch. Und dann wird Russland Armenien helfen und dann wird die Türkei Aserbaidschan helfen und die Türkei ist in der NATO. Und dann läuft es weiter. Und wer hält das dann noch auf? Russland, Amerika, Frankreich. Die großen Länder müssen den Krieg sofort stoppen. Der kleine Nachbar Georgien will nicht in den Krieg hineingezogen werden. Georgien unterhält zu beiden Kriegsparteien gute Beziehungen. Dementsprechend bemühe sich Georgien um Neutralität, erläutert der Konfliktforscher Pater Zakarelischwili in Tiflis. Georgien hat keine politischen Interessen in dem Konflikt außer Frieden. Georgien wird jedes Verhandlungsergebnis zwischen Aserbaidschan und Armenien akzeptieren und sich dann nicht einmischen. Die Regierung Georgiens kann sich noch aus einem anderen Grund keine Parteinahme leisten. Denn knapp 6% der Bevölkerung gehören zur armenischen Volksgruppe, gut 6% zur aserbaidschanischen. Die meisten leben geballt nicht weit von der Grenze zum jeweiligen Land. Nach Beginn der Gefechte haben einige Armenier kurzzeitig einen Grenzübergang zur Türkei blockiert, aus Protest gegen die türkische Unterstützung Aserbaidschans. Konfliktforscher Pater Zakarelischwili. Es gab all die Jahre keine größeren Zusammenstöße. Es gab einzelne Vorfälle. Aber da ging es um Streit zwischen Personen oder kleinen Gruppen. Klar, da gibt es Leute, denen nicht gefällt, was passiert. Sie protestieren. Aber solange sich das im Rahmen der Meinungsfreiheit bewegt, bin ich dafür. Es kann aber einzelne Provokationen geben, zumal in Georgien gerade Wahlkampf ist und der läuft ziemlich aggressiv. In der Teestube in Tiflis ist von den Spannungen nichts zu spüren. Oder vielleicht doch? Ich sitze hier mit einem Aserbaidschaner. Wir sind Freunde nach wie vor. Hier unterscheidet keiner, ob einer Armenier oder Aserbaidschaner ist, zumal in Georgien. Unser Mädel hier ist Armenierin. Sie bedient uns. Dann aber rutscht Makbet dem Aserbaidschaner noch einen Witz heraus. Er zeigt auf die armenische Kellnerin. Ich will ein Gewehr, ein deutsches Gewehr, um sie zu erschießen. Niemand lacht so richtig. Sein Freund Robert schüttelt den Kopf. Und ein anderer, Vagif, gleichfalls Aserbaidschaner, meint, mir tun die jungen Leute auf beiden Seiten leid. 19, 20, 25 Jahre alt. Die sterben. Wofür? Wofür? Sie nehmen das Backgammon-Spiel wieder auf. Marina bringt frischen Tee. Jeder liebt sein eigenes Volk, natürlich. Und wenn einer was gegen die Armenier sagt, dann halte ich natürlich dagegen, weil mich das stört. Aber ansonsten mögen und respektieren wir alle. Wenn ich Nationalistin wäre, könnte ich hier nicht arbeiten.
Thomas Franke berichtete über die georgische Perspektive im Bergkarabach-Krieg, wo die am Freitag vereinbarte Waffenruhe lediglich ein paar Stunden gehalten hat. Hier im Programm übernimmt gleich meine Kollegin Susanne Fritz mit der Sendung Tag für Tag. Bei ihr geht es dann um ein Abkommen zwischen China und dem Vatikan, das unter anderem Bischofsernennung regelt. Und das war's von uns von Europa heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.